ARD.
Also ich wünsche mir manchmal, dass er dominanter ist und einfach, ja, sich nimmt, was er braucht.
Die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host von Die Paartherapie und bei mir ist Paartherapeut Erik Hegmann. Hi Erik.
Hallo Maria.
Heute geht es bei uns um Philipp und Katharina.
Ich bin Katharina, ich bin frisch 43 Jahre und wir haben zwei Kinder. Eine Tochter, die bald 2 wird, ein Sohn, der bald 5 wird. Wir wohnen in der Nähe von Köln. Ich hatte den Podcast verfolgt und finde ihn auch sehr spannend und erhoffe da für uns für den Alltag mehr Kommunikationsmöglichkeiten, besseres Miteinander, vielleicht auch Druck rausnehmen aus Situationen oder entspannter im Alltag sein. Weil gerade mit den zwei kleinen Kindern finde ich das sehr anstrengend, wenn dann wir uns unterhalten wollen und dann noch zwei rumwuseln, dann wird der Tonfall auch manchmal ein bisschen derber. Und aufgrund des Schlafmangels ist bei mir halt die Libido sehr eingeschränkt oder fast nicht mehr vorhanden. Ich hoffe, es ist die Kleinkindphase, dass sich das irgendwann wieder gibt. Es kann aber auch sein, ich habe das Thema früher damit verbunden, mir Bestätigung zu holen, das Miteinander mit meinem Partner. Und mein Mann ist halt mein erster längerfristiger Partner und vielleicht hat das Thema Sexualität eine neue Bedeutung für mich, dass ich es nicht so klinisch betrachte oder nur für die Wertschätzung, die ich mir dadurch einhole. Vielleicht müsste ich das noch neu entdecken und mehr der Liebe zuschreiben, mehr dem Kuscheln. Und da habe ich aber noch keinen Ansatz gefunden. Da weiß ich noch nicht, ob mein Gedanke überhaupt richtig ist, ob da mein eigener Druck vielleicht auch zu hoch ist, dass das vielleicht auch allen so geht, die nun mal einfach kleine Kinder haben, weil die Prioritäten ganz anders sind. Man muss sich ja komplett neu als Mensch auch erfinden. Ich bin jetzt Ehefrau, Mama, ich selber, ich weiß gar nicht manchmal, wo ich bin und ja.
Ich bin Philipp, 43 Jahre alt, Informatiker aus Köln. Ja, ich bin heute hier, weil ich ja vor allem auch die Kommunikation verbessern möchte in Zusammenhang mit den kleinen Kindern, die uns den ganzen Tag vom Kommunizieren abhalten.
Erik, was war denn dein Eindruck, als die beiden zu dir gekommen sind?
Mein erster Eindruck war, das ist ein sehr reflektiertes Paar, das an vielen Stellen durchaus schon klare Vorstellungen hat, woran sie arbeiten wollen. Ein Paar, das sich sehr viel Druck macht, aber was ich auch festgestellt habe, der Druck wird hauptsächlich auf sich selber eigentlich erstmal gemacht und nicht unbedingt auf den Partner, auf die Partnerin, was erstmal eine gute Voraussetzung ist.
Warum möchtest du wieder an eure Beziehung glauben?
Weil mein Mann das tut.
Okay. Warum möchtest du es tun?
Weil ich ihn liebe, weil ich an uns glauben möchte. Aus pragmatischen Gründen, ganz viele pragmatische Gründe. Wir haben Kinder, wir haben Haus. Wenn ich es nicht in Frage stelle, ist es leicht zwischen uns. Und ich habe gelesen und gehört, dass wenn das miteinander leicht ist, dass es dann was Gutes ist. Also Liebe sollte nie anstrengend oder achterbahnfahrtmäßig sein. Und okay, ich möchte es nicht in Frage stellen.
Mhm. Ja. Das heißt,
und glaube,
auf die Frage, ja, warum du das möchtest, da höre ich jetzt gerade eine Sehnsucht nach Leichtigkeit.
Genau. Mhm.
Gleichzeitig auch eine Gewissheit, Liebe soll sich nicht nach Arbeit anhören, sonst ist sie nicht gut. Habe ich das richtig verstanden?
Also Arbeit darf es ruhig sein, nur diese Schwere, die es mit sich bringt, die mag ich nicht. Oder die Schwere, die in mir dadurch kommt. Zum Beispiel, dass ich meine, die Verantwortung zu übernehmen. Er ist erwachsen, ich bin erwachsen. Warum soll ich für ihn die Verantwortung übernehmen? Warum habe ich diesen Drang? Das empfinde ich eigentlich als Quatsch. Und das würde ich gerne verinnerlichen, dass ich nicht diesen Impuls habe, die Verantwortung.
Ich verstehe. Du möchtest gerne loswerden, dass du die Verantwortung übernimmst.
Genau.
Das ist dein Wunsch.
Genau, und damit habe ich auch dann die Leichtigkeit zurück, weil die Verantwortung für die Kinder steht außer Frage, ganz klar. Die macht auch eine gewisse Schwere, weil das ja auch Sorgen bedeutet. Aber für mehr habe ich ja nicht die Verantwortung und das möchte ich auch gerne so wieder leben.
Ich würde sagen, das ist eine Menge Verantwortung,
ja,
die du da hast.
Ja, ich will das nicht kleinreden, ja.
Ja. Philipp, warum bist du hier?
Warum bin ich hier?
Was würdest du gerne anfangen zu tun? Was würdest du gerne aufhören zu tun?
Anfangen sollte ich vielleicht ein bisschen aus mir rauszukommen und eher einen Schritt auf sie zuzugehen und äußern, was so in mir vorgeht?
Emotionen benennen beispielsweise.
Genau, also wir versuchen das. Wir haben auch schon mal keine Paartherapie, sondern eine Paarberatung gemacht. Genau. Da haben wir auch so ein paar Werkzeuge schon mal bekommen, wie wir ein bisschen miteinander umgehen können. Und
das wäre das, was du gerne anfangen würdest. Gibt es was du gerne aufhören würdest?
Nee, weiß ich jetzt nicht.
Okay, vielleicht kommen wir nachher noch
drauf. Ja, bestimmt.
Okay, vielen Dank. Philipp, was glaubst du, sind so ein paar Dinge, die Katharina an dir, ich sag mal, anstrengend findet? Wir gucken mal, wie gut du das einschätzt. Ja?
Ja, also was sie auf jeden Fall äußert oder was du äußerst, was dich anstrengt, sind oft Haushaltsthemen als eigentliche Ursache. Wenn irgendwelche Sachen nicht aufgeräumt sind, weggeräumt sind. Wir haben halt eine sehr unterschiedliche Sicht auf die Welt. Ich übersehe dann halt gerne mal Dinge, die halt an irgendwelchen Stellen nicht hingehören. Und genau, das gibt dann immer wieder schon mal Streit. Oder wenn wir einfach Dinge nicht absprechen. Also wenn ich irgendwelche Dinge für mich kläre, ich für mich Entscheidungen treffe. Meistens sind es Kleinigkeiten, würde ich jetzt sagen. Und ich das nicht kommuniziere. Oder ich auch Dinge im Haushalt oder wie auch immer erledigt habe und das nicht kommuniziert habe.
Wenn du sagst, aufräumen siehst du nicht, ist das eine Frage von Achtsamkeit oder ist das eine Frage von Initiative? Also ist das von ich sehe es nicht oder ist das ich will nicht?
Ich sehe es nicht.
Mhm. Okay, macht ja einen Unterschied.
Mhm. Nein, also
am Ende Sachen, ist es trotzdem sehe, nicht da, gemacht, aber ja, es genau. Macht erstmal einen Unterschied.
Genau. Also es sind auch ganz andere Themen schon immer wieder gewesen. Sie sagte vorhin schon mal was von diesen schwarzen Wolken. Das ist dann halt mehr oder weniger so eine Phase, ich würde jetzt mal sagen, so über 2-3 Wochen, wo dann, naja, ich das in dem Moment nicht einordnen kann, aber im Nachhinein halt ich dann auch merke, ja, okay, die Stimmung war irgendwie wieder ein bisschen gedrückt, also das ist dann so ein bisschen diese Schwere auch, die dann so ein bisschen auf mir lastet, weil das halt so eine gedrückte Stimmung ist, die mich dann irgendwie einschränkt oder anstrengt.
Anstrengend.
Und genau, dann kommt halt irgendwann der große Knall, du hast das und das und das und das und das und das.
Da gibt es Wochen mit den dunklen Wolken, da höre ich Anspannung bei dir.
Mhm, total. Die ich aber erstmal nicht merke, sondern meistens dann bei dem Ausbruch oder schon so ganz kurz vorher?
Du hast feine Antennen entwickelt. Könnte interessant sein, herauszufinden, ob es eine Möglichkeit gibt, dass du diese Spannungssteigerung bei dir, dass du diesen Anstieg vielleicht besser identifizieren kannst.
Genau, das wäre super, aber im Moment kriege ich es halt nur in der Rückschau hin.
Ja, wenn du daran denkst, da sind Wochen mit dunklen Wolken. Stell dir vor, wir sind jetzt in einer Situation, demnächst würde es wieder losgehen, das weißt du. Wenn du dir das vorstellst, wo merkst du, in deinem Körper baut sich die Spannung auf dann?
Ich überlege gerade, ob sich bei mir überhaupt Spannung aufbaut. Das ist eigentlich.
Davon können wir ausgehen. Die Frage ist, kannst du sie nachfühlen und kannst du sie benennen?
Nee, glaube ich jetzt nicht. Also kann ich. Weiß ich jetzt nicht. Je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr im Brustbereich.
Aber im Brustbereich. Und da wird es schwer. Und es verkrampft sich, oder was ist das?
Es ist so zusammengezogen. Ja. So sowas würde ich jetzt, aber.
Okay, doch.
Ja. Etwas schwereres Atmen und irgendwie so eine Beklemmung vielleicht.
Mhm. Wenn du dir überlegst, das, was du jetzt gesagt hast, es fällt mir schwer, meine Emotionen überhaupt zu erspüren, nachzufühlen, sie dann zu benennen. Dann habe ich außerdem Sorge, wenn meine Partnerin ihre schwarzen Wolkenwochen hat und meine Achtsamkeit, Aufmerksamkeit leidet darunter. Dinge, die ich gerne machen würde, werden dann nicht gemacht. Und du neigst dazu, dann eher ins Grübeln mit dir selber zu kommen und in deinem Kopf versuchen, Lösungen zu finden. Wenn du dich unsicher fühlst, was passiert da normalerweise bei dir?
Rückzug.
Das ist deine Strategie. Mhm. Vermutlich auch schon länger. Die ist nicht neu.
Das war schon in meiner Kindheit so, ja.
Ja. Deine Partnerin hinterfragt eure Beziehung, ja. Da kommt ein großer Unsicherheitsfaktor von deiner Partnerin in diese Dynamik rein. Und deine Strategie normalerweise bei Unsicherheit ist, in den Rückzug zu gehen.
Gute Idee.
Nur eine Theorie. Nur eine Theorie. Könnte sein, dass diese Strategie, so gut gemeint die ist, vielleicht auch das Sicherheitsgefühl deiner Partnerin in dem Moment, ich sag mal, sabotiert.
Total, klar.
Und was passiert, wenn sie dann mehr Gas gibt? Wenn sie jetzt auf dich zukommt und dich aus dem Rückzug rausholen will? Was passiert dann?
Versuch mir da jetzt gerade eine Situation so vorzustellen, aber das kriege ich jetzt gerade irgendwie nicht.
Warte mal, aber danke schön. Ganz süßes Angebot, ganz lieben Dank dafür. Aber du bist da in deinen Gedanken. Du bist mit deinen Sorgen, auch mit deinen Ängsten beschäftigt. Und sie will jetzt was von dir, was ihr hilft.
Wie reagiere ich dann? Ich weiß es nicht. Also ich versuche jetzt nicht, mich so zurückzuziehen, dass ich mich irgendwie in ein Zimmer verbarrikadiere und dann gar nichts mehr tue, sondern es ist dann einfach so eine Distanz, die sich halt zwischen uns immer weiter aufbaut.
Ja.
Einfach nur so, dass ich dann so ein bisschen reserviert bin. Also, dass ich dann kurz angebunden reagiere. Das würde ich jetzt aber sagen, dass sich das nicht unbedingt steigert. Also, das ist dann einfach so ein Druck.
Du bleibst in dieser Strategie, du machst das eher mit dir aus. Den Rückzug meine ich vor allem eigentlich deinen, in deine Gedankenwelt, in die Selbstregulation und weniger in die Koregulation. Mhm. Das wäre mit ihr zusammen.
Ja.
Okay, vielen Dank. Das, was wir gerade besprochen haben, was meinst du, wie viel Prozent ist das, was deine Partnerin an dir anstrengend findet? 60, 70, 80, 90 Prozent?
Wie gesagt, ich vermute, dass da eigentlich halt noch ein bisschen was darunter liegt und dass es eigentlich gar nicht der wirkliche Punkt ist. Deswegen würde ich jetzt mal 60 sagen.
Okay. Bevor wir dazu kommen, was du vielleicht noch ergänzen würdest, Katharina, möchte ich erst die Frage einmal rumdrehen.
Mhm.
Was glaubst du, was sind denn die Dinge, die Philipp an dir ein bisschen anstrengend findet?
Muss ich tatsächlich spekulieren, weil ich die Frage in ähnlicher Form schon mal gestellt habe, aber ich kriege wenig Feedback. Er findet eigentlich alles toll an mir, kriege ich dann so. Was ja auch ein schönes Lob ist.
Ist
für
toll.
Mich aber völlig unrealistisch, aber gut.
Was würdest du denn vermuten?
Also einmal diese Art, die ich jetzt auch gerade hatte, dass ich für ihn quasi die Antwort parat habe oder einfach schneller bin in den Reaktionen, in den Antworten. Das kann ich mir vorstellen, ist das sehr nervig ist, weil das ja auch so ein bisschen so eine Verschiebung in unserem Verhältnis darstellt. Ich bin dann eher in der Lehrerrolle, weil ich die Antwort schon kenne und er ist dann eher in der Schülerrolle und ich stelle mir vor, dass es für ihn sehr anstrengend ist, weil mich das unglaublich nerven würde, wenn das umgekehrt wäre.
Mhm.
Ja, die Gewitter sind auf jeden Fall unser großer Knackpunkt.
Du meinst, die dunklen Wolken sind ein Thema?
Genau.
Ja. Was meinst du noch?
Mir fallen nur sonst so Kleinigkeiten ein, die ich in meiner eigenen Verhaltensanalyse aber also als großes Thema sehe. Also, dass ich einfach so schnell bin, dass ich Sachen gerne schnell eine Lösung finde. Und zum Beispiel, was ich glaube, was er immer nervig findet, wenn wir einen Urlaub planen. Sagen wir, wir würden heute einen Urlaub planen, der im September stattfindet, fange ich jetzt in meinem Kopf an zu planen, was ich alles mitnehme. Was völliger Quatsch ist, was ich weiß kognitiv, was ich aber noch nicht schaffe zu unterdrücken. Also ich kann dann schon mal gucken, haben wir genug Shampoo da? Wir reden vom September, also wir haben jetzt Anfang März, nur um das Ausmaß zu... Also das stelle ich mir auch als sehr nervig vor, aber das ist ja nur situationsabhängig. Aber das ist halt mein Kontrollzwang, der dann da...
Wie sehr stresst es dich denn, wenn du weißt, da ist ein Berg von Arbeit, den du noch abarbeiten musst?
Ultra. Also, Entschuldigung, das ist ein Wort von meinem Sohn. Also sehr doll. Also es ist der Hauptpunkt, der mich stresst und ich kann da nicht loslassen.
Es gibt einen Unterschied zwischen Prokrastination und Präkrastination. Und die Prokrastination, von der haben die meisten schon mal was gehört. Mhm. Ich schiebe das auf, weil es stresst mich total, was da alles auf mich einprasselt. Präkrastination ist auch stressig.
Mhm.
Das bedeutet, ich möchte alles sofort erledigen.
Ja.
Und ich will den Schreibtisch leer haben. Ich will die Küche sauber haben. Bevor ich das Essen serviere, habe ich schon alles geputzt und aufgeräumt.
Oh ja.
Und ich kann nicht ins Bett gehen, ohne dass ich schon vorbereitet habe, wie die Kaffeemaschine steht, der Wasserkocher voll ist und all diese Dinge. Das wäre Präkrastination. Ich höre, du bist eher in diesem Lager ja. zu Hause.
Der Tag hat halt leider nur 24 Stunden, deswegen muss ich Sachen dann liegen lassen. Und ich übe auch da gerade noch, also ich werde jetzt nicht morgens um 4 Uhr aufstehen, um das Haus zu putzen. Auf die Idee würde ich in meinem ganzen Leben Gott sei Dank nicht kommen. Aber so das Drumherum ist schon so, wenn ich da was habe, erledige ich das. Und ich muss mich sehr darauf fokussieren, bei dieser Sache zu bleiben, wenn ich 3 neue Themen auf den Tisch bekomme.
Das heißt, dir ist da bewusst,
genau.
wie das bei dir abläuft, wie ja. sich der Stress langsam ansammelt und steigt ja. und steigt und steigt.
Ich verstehe auch, das ist meine Möglichkeit, Kontrolle auszuüben, damit ich mein Leben im Griff habe. Geht mit kleinen Kindern aber nicht und das stresst mich halt auch. Weil da kommt immer Sachen dazwischen, die
ja,
alles torpedieren.
Im Job kann genau. ich meinem Mailprogramm sagen, zwischen 8 und 12 werden keine neuen Mails abgerufen.
Ja, genau.
Und damit bekomme ich ein bisschen Ruhe.
Genau.
Und diese Funktion ist bei Kindern nicht integriert, kommt nicht mit.
Nee, das nicht. Und ich bin ja auch im Beruf für mich alleine quasi verantwortlich. Da habe ich ja mich selber nur. Deswegen finde ich eigentlich das im Beruf auch sehr entspannt, weil ich dann nur für mich selber da bin. Aber das habe ich halt im Alltag nicht. Da bin ich ja dann gefühlt für 3 weitere Personen zuständig.
Also, ja, du bist schneller als er. Du bist im Team, hurra, ein Problem, lass mich eine Lösung finden.
Ja.
Diese Lösungsansätze formulierst du häufig, wo eure Dynamik so in ich bin die Lehrerin, mein Partner ist der Schüler umschlägt. Und dann ist natürlich etwas, was deinen Mann anstrengt, die Frage, wie geht er mit dir um? Wie kann er dich unterstützen, wenn du in so einer Phase mit einer schwarzen Wolke bist? Mhm. Und grundsätzlich deine Art, mit Arbeit umzugehen, in Form von, ich versuche so viel wie möglich schnell abzuarbeiten, damit ich mich dann vielleicht ein bisschen ausruhen kann. All das, denkst du, findet dein Mann ein bisschen anstrengend?
Ein bisschen sehr, ja.
Okay, ein bisschen sehr. Was meinst du, auf wie viel Prozent kommst du damit?
70 bis 80, ich tendiere zu 80%.
Ah, okay. Ja, okay. Das ist ja auch ein bisschen komplex gefragt. Hat aber einen Vorteil.
Ich finde das so.
Wir treten automatisch einen Schritt zurück dabei und gucken drauf. Sonst, wenn ich sage, du übrigens, das ist das, was mich stresst an dir, das führt ja schnell zu einer Eskalation. Auf die Art und Weise saßt ihr jetzt gerade, oder ihr sitzt gerade auf dem Sofa, eher kollaborativ und unterstützt euch sogar noch. Und das führen wir sogar noch weiter.
Ja, das ist aber in unseren Gesprächen sonst eigentlich auch so. Es ist nicht so, dass wir uns fetzen irgendwie, also eigentlich gar nicht, sondern...
Wenn wir in einer Rückschau sind, dann sind wir in einer Kooperation, ja.
Ja, gut, in der schwarzen Stressphase, sag ich jetzt mal, also in diesem Knallmoment, da wirfst du mir dann mehr oder weniger alles an den Kopf und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, genau.
Und dann
mach das dann mit mir aus irgendwie mal wieder natürlich und denk halt erstmal drüber nach, was ist da gerade passiert. Aber meistens resultiert das ja dann eigentlich in einem Gespräch.
Mhm. Und ein bisschen später, ja.
Ja.
Wenn ich wieder ich bin.
Ja, genau. Und dann hast du eine entsprechende Distanz und sagst mir auch, dass du Dinge dann komplett anders siehst. Mhm. Das ist halt auch irgendwie total verwirrend für mich, weil ich jetzt überhaupt nicht damit umgehen kann. Was ist jetzt wirklich deine echte Sicht? Also ist die nur Problemsicht, die Sicht? Oder, ach nee, lass die, die Spülmaschine einfach zu. Genau, wir machen später. Ist das die echte Sicht? Also das ist immer so ein bisschen, ja, nicht nur diese beiden Extreme, das will ich jetzt überhaupt gar nicht sagen, aber halt sehr
die Verunsicherung für
starke dich. Ausreißer, genau. Mhm. Ja. In beide Richtungen.
Damit hast du schon angefangen, meine Frage ein bisschen zu beantworten. Was würdest du noch gerne ergänzen? Und das war eigentlich, das war super. Das war wirklich super, wie du das auch formuliert hast. Du verwirrst mich da. Ich weiß nicht, mit wem ich es zu tun habe. ist das die schwarze Wolke, die spricht, oder ist das meine Partnerin, die spricht?
Ja, die große Hoffnung ist natürlich immer, dass es die gelöste, entspannte Katharina ist, die echte ist und die nicht halt
im Gewitter hängt.
Ja.
Das hoffe ich auch.
Aber du bist noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast differenziert zwischen, ich weiß nicht, welche Katharina du bist. Und ich finde dieses Bild ganz interessant, dass du sagst, ich lebe mit zwei Katharinas zusammen. Meine feinen Antennen müssen die ganze Zeit herausfinden, welche von den beiden ist das. Das kann ich mir schon anstrengend vorstellen. Das hat was mit den dunklen Wolken zu tun, die sie erwähnt hat, aber du hast es jetzt sehr gut präzisiert. Was ist das eigentlich, was mich anstrengt? Ich weiß nicht, wer von beiden du bist. Die eine strengt mich mehr an, aber mich strengt schon überhaupt an, herauszufinden, mit wem habe ich es zu tun.
Ja.
Warum strengt dich das an? Was ist das? Ist das Unsicherheit, was du jetzt tun kannst, um ihr zu helfen? Oder ist das Unsicherheit, was das mit eurer Beziehung und eurer Verbindung macht? Oder vielleicht auch beides?
Auf jeden Fall irgendwie beides, aber ich glaube eher gewichtet zu dem Punkt, was ich tun kann.
Was kann ich tun, um dich zu unterstützen?
Ja, weil ich halt eigentlich immer versuche, mich selber nicht so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eher,
mich zu entlasten.
Für andere irgendwie da zu sein, genau, und zu gucken, was
wenn das
beschäftigt
klappt,
den anderen. Was
wenn das klappt, dass du für andere nah bist, jetzt mal ganz konkret für deine Partnerin, wie geht's dir damit, wenn du sie wirklich unterstützen kannst, wenn du spürst, das war toll, was da gerade passiert ist, da konnte ich ihr helfen?
Ich überlege jetzt gerade, also ich habe da jetzt gerade kein konkretes Bild, aber es ist eine tierische Erleichterung. Also das ist halt so ein richtiges, so ein Durchatmen, so ein...
Deine Handbewegung hat gerade gezeigt, wenn der Druck von der Brust weg war,
genau.
Hast nämlich so aufgemacht.
Ja, genau.
Das ist die Erleichterung.
Ja. Genau, weil sich dann natürlich sowohl bei ihr was hoffentlich entknotet, sage ich jetzt einfach mal blöd, aber halt auch in unserem Zusammenhang und wir dann vielleicht wieder so ein bisschen näher zusammenrücken und sich dadurch bei mir natürlich auch die...
Wer bist du denn dann, wenn du ihr helfen konntest? Wenn du dich zurückziehst und du diesen Druck auf der Brust spürst, bist du ja auch eine bestimmte Art von Partner. Und du bist eine andere Art von Partner möglicherweise, wenn du ihr helfen kannst und wenn du dieses Gefühl von Erleichterung spürst. Welche Rolle ist dir lieber?
Ja, natürlich die Unterstützende, klar. Also, ja.
Ich möchte dich unterstützen.
Ja.
Das ist mein Job. Ich habe in dieser Beziehung unterschrieben, ich möchte dich unterstützen.
Naja, man unterstützt sich ja eigentlich immer gegenseitig. Also so ist jetzt mein Verständnis einer Partnerschaft, dass halt nicht jeder für sich sein Ding macht, sondern wir Dinge halt gemeinsam machen. Und wir unterstützen uns gegenseitig. Wir sind ein Team, wir sind eine Familie. Und ja.
Ich frage deswegen, weil es wäre ja möglich, dass du sagst, du, deine schwarzen Wolken sind dein Thema, da hast du Unterstützung, da kümmerst du dich drum, lass das nach Möglichkeit so weit raus, wie irgendwie geht aus unserer Beziehung, aus unserer Familie. Hm. Ich will damit nichts zu tun haben, den Teil habe ich nicht eingekauft, deine Baustelle.
Nee, das ist nicht mein Verständnis einer Partnerschaft.
Okay. 80-90%, sagte Katharina.
Hm.
Mit dem, was wir gerade gesagt haben, sind wir da auf 100%? Was du
ja, das geht ja eigentlich
findest.
Auch in den Bereich, aber ja.
Ja. Guter Job, Katharina. Das hast du schon gut eingeschätzt. Ihr kommuniziert zumindest darüber.
Ja, wir versuchen.
Offensichtlich gut.
Mhm.
Katharina sagte über dich, anstrengend findet sie Haushalt aufräumen, aus Entscheidungen ausschließen, bisschen Angst vor dieser schwarzen Wolke und was dann passiert, die Anspannung und natürlich auch ein bisschen mehr Rückzug dadurch. Meinst du, das ist es?
Ich muss gerade mal fühlen, ob das ist, was mich an dir stört oder ob da noch was anderes ist. Ein großer Punkt, der mich stresst, ist halt auch die Sorge um dich. Das kann ich noch nicht gut in Worte fassen. Und
wann tritt denn diese Sorge auf?
Mittlerweile permanent, weil er sich immer zurücknimmt, sich immer um uns kümmert, um die Familie, um und
dich.
Ja, um mich. Und wo bleibt er? Mhm. Wann ist diese Loyalität noch gesund und wann ist sie vielleicht nicht mehr gesund für ihn?
Also es könnte sein, dass ihn stresst, dass du dir zu viele Sorgen um ihn machst.
Oder dass ich damit eine andere Stressart auslöse, um den Druck abzulassen, die diese Sorge bereitet.
Das heißt, da ist eine Eskalation, die du provozierst, um ihn zu was zu bewegen dann. Was meinst du, was könnte das sein?
Mich nicht mehr so wichtig vielleicht zu nehmen, dass er auch auf sich achtet. Also vom Gleichgewicht her habe ich viel mehr Me-Time als Philipp. Und dadurch entsteht ein Ungleichgewicht. So empfinde ich das. Das ist halt das Ungleichgewicht, weil er hat den gleichen Anspruch auf die gleiche Anzahl an Me-Time und nimmt sich die aber nicht raus.
Er beansprucht die nicht?
Er beansprucht die nicht. Ich kann nicht beurteilen, ob er die braucht oder nicht. Wir reden halt auch nicht drüber.
Nicht regelmäßig.
Und außerdem fällt es dir auch nicht so einfach, diese emotionalen Themen zu spüren und dann auch noch zu benennen. Das habe ich den Eindruck. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Das mit dem Spüren, da üben wir. Gerade jetzt auch mit den Kindern. Aber habe ich halt nie gelernt. Ja.
Das ist aber eine tolle Idee, dass, wenn ich das nur sagen darf, mit den Kindern das zu üben, weil an den Kindern siehst du so genau, was Emotionen auslösen, weil das noch ungefiltert rausgeht.
Genau. Ja. Und daran merkt man halt auch, oder merke ich, wie hilflos ich mich fühle teilweise, dem Kind Gefühle vorzuschlagen, wie es sich gerade fühlen könnte. Die zu benennen. Weil mir fallen eine Handvoll Gefühle ein und dann ist es zu Ende.
Wir haben Frust, Trauer und Wut so als Emotionen, mit denen wir mit den Kindern drüber sprechen. Aber da gibt es ja noch so viele, ein großes Spektrum dran. Und das können wir schon nicht greifen. Das ist halt das Problem.
Es kommt darauf an, wie man sie clustert. Mhm. Aber erstmal, es gibt Wut, es gibt Scham, es gibt Trauer. Dieses Gefühl von Hilflosigkeit, aber was jetzt nicht wirklich unbedingt eine Emotion ist. Es gibt Angst. So viele haben wir gar nicht.
Katharina hatte oft den Drang oder auch irgendwie das Gefühl, Verantwortung für ihren Partner übernehmen zu müssen. Woher kommt das?
Das sind natürlich biografische Themen hauptsächlich. Ich denke, das hat auch ein bisschen bei ihr damit zu tun, dass sie diese Dynamik, die sie jetzt in ihrer Beziehung erlebt, weil es ihre erste Beziehung ist, auch zum ersten Mal ohne Vergleichswerte erlebt und noch nicht weiß, wie ist das denn eigentlich, wenn ich diesen Druck rausnehme. Die Erfahrung kennt sie noch gar nicht.
Beide sprachen darüber, dass sie das Gefühl haben, es gibt so zwei Seiten von Katharina. Erstmal, was meinen die mit diesen zwei verschiedenen Katharinas? Und dass sie auch sagen, ich weiß immer gar nicht, welche Katharina ist denn die echte? Was steckt dahinter?
Nun, das ist, glaube ich, auch in Ordnung, wenn wir das jetzt einmal so formulieren, weil das hat Katharina auch selbst gesagt. Sie hat dadurch, dass sie häufiger schon eine Überlastung erlebt hat, auch immer wieder depressive Episoden dadurch. Hm. Wenn sie diese Episoden erlebt, dann kommt eben diese Katharina mit der dunklen Wolke, wie die beiden das formulieren, immer wieder zum Vorschein. Es ist ganz großartig, dass ein Paar sowas dann schon so benennen kann und sagen kann, okay, hier sind zwei verschiedene Personen und die eine Person möchte ich sein, die andere Person möchte ich nicht sein. Das erleichtert den Umgang damit. Außerdem erleichtert sicherlich auch das Wissen, sie arbeitet daran parallel. Und mein Eindruck ist, sie arbeitet daran auch recht erfolgreich.
Man hatte so ein bisschen den Eindruck, Philipp hatte Schwierigkeiten, sich zu reflektieren oder auch Emotionen zu benennen. Er sagt, er merkt das auch, wenn er mit den Kindern redet. Da versucht er denen auch irgendwie was anzubieten. Was fühlst du gerade? Und er merkt Wut und Trauer. Und dann bin ich manchmal schon ein bisschen so am Ende mit meinem Latein. Woher kommt das bei ihm?
Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass es ihm gar nicht so leicht fällt, seine eigenen Emotionen zu spüren und dann zu benennen. Das heißt, er erlebt das im Zusammenspiel mit seinen Kindern bereits als eigenes Thema, an dem er aber auch bereit ist zu arbeiten. Das wiederum, weil seine Frau, seine Partnerin so erfolgreich ist damit, weil sie auch in ihrer Therapie gelernt hat, das zu tun, da ist sie einen Schritt weiter und wahrscheinlich ist da auch bei ihm so die Frage, kann ich da überhaupt mithalten?
Deswegen sprach sie auch so ein bisschen an, die haben manchmal das Gefühl, dass sie in so einem Lehrer-Schüler-Verhältnis miteinander stecken. Und Katharina sagt ja, boah, ich fände das selber andersrum so nervig, wenn mein Mann das mit mir so lehrermäßig machen würde. Aber abstellen kann sie es dann wieder doch nicht.
Nun, wir sehen ja häufig Dinge, die wir gerne verändern würden, aber wir wissen noch nicht wie. Und der eine Weg ist sicherlich, Lösungen zu finden und dann Werkzeuge, um dahin zu kommen. Ein anderer könnte aber auch sein, noch einen Schritt vorher überhaupt zu sehen, was ist das, was ich eigentlich tatsächlich brauche an dieser Stelle und wie kann ich mich auch ein bisschen weniger selber unter Druck setzen, dass das alles gleich funktionieren muss. Bei Katharina kommt hinzu, sie ist auch ein bisschen ungeduldig und vor allem ungeduldig mit sich selbst, nicht nur mit ihren Kindern oder mit ihrem Partner.
Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Katharina oft das Gefühl hat, die Verantwortung für ihren Partner zu übernehmen. Andersrum ist es aber tatsächlich auch so, dass Philipp das so ziemlich genauso sieht und auch das Gefühl hat, viel für Katharina zu machen und sie viel unterstützen zu müssen vielleicht auch.
Den Eindruck hatte ich auch und es war sehr spannend zu sehen, als er das formuliert hat, wie ihr bewusst wurde, dass sie damit gar nicht alleine ist mit diesem Gefühl, ich muss die ganze Zeit die Verantwortung übernehmen. Das macht er offensichtlich auch. Aber dadurch, dass er eher zurückgezogen ist und sehr lange abwägt über die richtige Lösung, bekommt sie das nicht so zurückgespiegelt, wie sie das vielleicht ihm anbietet und sagt, ich habe den Eindruck, ich muss für dich das und das tun. Sein erster Gedanke ist dann, jo, in meinem Kopf rechne ich, was ich jetzt alles tue. Aber damit konfrontiere ich dich lieber nicht, weil sonst geht es in den Konflikt und ich weiß nicht, ob ich dir das zumuten kann.
Ich finde es spannend, dass ihr sagt, Thema gewaltfreie Kommunikation ist schon ein ganz konkretes Werkzeug, mit dem ihr arbeitet, miteinander und auch mit euren Kindern. Mhm. Wie kamt ihr darauf und was hat sich dadurch verändert?
Einmal versuchen wir halt irgendwie das bestmögliche Erlebnis für unsere Kinder irgendwie jetzt zu bieten, mehr oder weniger. Und jetzt konkret diese gewaltfreie Kommunikation war eigentlich aus dem Podcast hauptsächlich, ne?
Genau.
Wie würdest du gewaltfreie Kommunikation beschreiben? Katharina, was würdest du sagen?
Ich habe das für mich sehr gut entdeckt, weil ich dann erstmal lerne, für mich selber meine Bedürfnisse zu entdecken und meine eigenen Gefühle überhaupt erstmal wieder kennenzulernen, weil ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Kindheit nicht die Gelegenheit hatte, meine Gefühle kennenlernen und aushalten zu dürfen. Also Lachen war gar kein Thema, aber wenn ich mal geweint habe, um Himmels Willen, dann muss ja die ganze Welt umgekrempelt werden. Das Kind darf ja nicht weinen. Oder Wut oder Trauer, das war nie begleitet oder nie. So erinnere ich mich zumindest. Ich weiß nicht, ob dieses nie richtig ist, aber so erinnere ich mich daran.
Diese negativen Gefühle durften nicht sein.
Genau, ich sehe das auch jetzt.
Und was ist der Unterschied, seitdem du mit gewaltfreier Kommunikation in Kontakt gekommen bist? Was bedeutet das heute für dich?
Dass ich diese Gefühle erstmal überhaupt wahrnehme, die nicht in Wut oder Ärger direkt ausarten, sondern ich erstmal dann auch merken kann, was das Ursprungsgefühl ist und nicht das überdeckende Gefühl. Und damit auch mich besser regulieren kann, besser auch mich selbst verstehe und mir auch mehr Wertschätzung entgegenbringen kann und auch oder mehr Verständnis, aber auch das Aushalten. Und verstecke es nicht hinter Wut oder Ohnmacht oder sowas, sondern lerne es halt auch wirklich auch mal einfach zu fühlen, das Gefühl.
Mich interessiert, wie das dann in der Praxis zwischen euch die Kommunikation verändert.
Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, meine Gewitter, meine ich, werden seltener, weil ich halt sagen kann, boah, ich stehe jetzt hier vor der Spülmaschine, das Geschirr ist nicht eingeräumt, das stresst mich ungemein, ich weiß nicht warum, ich kenne den Auslöser noch nicht, soweit bin ich noch nicht, aber es macht mich gerade wütend. Normalerweise würde ich es runterschlucken und dann explodiert es halt, weil das Fass voll ist oder die Gewitterwolken halt voll sind. Aber jetzt kann ich schon mal benennen und dann kann ich auch sagen, du, ich erwarte nicht eine Reaktion von dir, ich wollte das gerade nur rauslassen und jetzt geht's mir schon besser, jetzt bin ich wieder ruhig. Mhm. Und dann kann ich für mich selber aber auch analysieren und gucken, wo ist gerade der Knackpunkt. Weil das Geschirr kann es ja nicht sein. Das ist ja Pillepalle. Also ob das Geschirr da steht. Ich sage mir dann immer, ob das Geschirr da steht und ich Besuch bekomme. Der Besuch mag mich ja trotzdem. Ob ich Geschirr auf der Spüle stehen habe oder das ordentlich und sauber ist. Ist völlig egal. Geliebt werde ich trotzdem. Ich bin deswegen kein schlechter Mensch. Aber diese Sachen muss ich mir dann halt bewusst wieder hervorholen und mir mehr Achtsamkeit geben. Und dann geht es mir besser. Und ich kann es halt auch sagen. leider noch selten, aber es aber
das ist,
ist dann
genau
miteinander.
Das. Also das größte Projekt dabei ist eigentlich die Arbeit mit den eigenen Emotionen erstmal bei sich. Und dann geht es in die Kommunikation mit dem Partner.
Das ist so anstrengend, das kostet.
Ihr seid aber damit schon so weit. Für viele Menschen ist gewaltfreie Kommunikation erstmal ein Bild von Ich-Botschaften statt Du-Botschaften. Und ihr beschreibt ja gerade einen ganz anderen Job bei euch, nämlich erstmal aufzulösen, worum geht es hier gerade? Diese Emotion ist eine Information zu diesem Geschirr und sorgt für die Emotion Ärger. Ärger ist eine sekundäre Emotion, das heißt, da liegt noch was drunter. Ich gucke nach, was könnte das denn sein? Fühle ich mich nicht gesehen? Habe ich Stress, weil ich hilflos bin, dass ich das alles jetzt selber machen muss? All diese Dinge, während ich das tue, fährt mein Nervensystem aus der Bedrohungslage normalerweise schon mal ein Stück runter. Ja. Und jetzt im nächsten Schritt kann ich dann kommunizieren, boah, wenn ich das Geschirr auf der Spülmaschine sehe, da spüre ich wirklich Ärger. Und ich weiß, der Ärger kommt aus meiner Hilflosigkeit, weil ich nicht weiß, wie ich den ganzen Kram jetzt erledigen soll, der noch dasteht. Und der Auslöser ist das. Darauf kannst du ganz anders als Partner reagieren und wirst wahrscheinlich anders reagieren, als wenn du im Stromkanal stehst.
Ja, genau.
Du hast die blöde Spülmaschine wieder nicht gefunden.
Immer muss ich alles alleine machen.
Genau.
Das ist so das Gefühl.
Da ist die Frage klar, was mag motivierender sein, um die Spülmaschine jetzt einzuräumen?
Ja, natürlich die erste Variante.
Der Weg, das ist das, was es mit mir macht.
Also ich versuche dann auch immer schon in Richtung Lösung zu gehen, wenn sie sowas sagt.
Das ist ja
aber das ist ja gar nicht dein Ziel. Genau. Du willst ja gar keine Lösung. Und das ist dann auch, wo ich mich dann gedanklich immer noch mal bremse. War das jetzt die Aufforderung, die Spülmaschine auszuräumen? Nein, du sagst, das ist nicht die. Du willst es einfach nur loswerden, raus. Ne? Und dann ist das für dich erledigt, dass dieser Dampf abgelassen ist. Und für mich ist es dann erstmal so, ist das jetzt ein Arbeitsauftrag? Muss ich da jetzt in Zukunft mehr drauf achten? Aber in dem Moment ist es das ja erstmal nicht. Und dann ist es damit auch gut. Aber es ist erstmal immer so ein.
Ich finde es ganz großartig, wie ihr beide hier mit einer Vorstellung von gewaltfreier Kommunikation gerade ein bisschen aufräumt. Nämlich, das ist eine sehr differenzierte Technik, zu gucken, was ist das Bedürfnis darunter? Mein Bedürfnis angucken, möchte ich flüchten, weil ich schon wieder sehe, da kommt was. Möchte ich sofort in eine Lösung gehen und das Problem wegschaffen? Oder möchte ich der Partner sein, der jetzt seine Frau, seine Partnerin unterstützt und versucht, ihr zu geben, was sie in dem Moment benötigt?
Vielleicht kannst du einfach nochmal so allgemein erklären, was bedeutet denn gewaltfreie Kommunikation? So, wenn ich das als Laie höre, dann ist so eher mein erster Gedanke, da rutscht niemandem die Hand aus, wenn es mal ein bisschen heftiger wird in der Diskussion.
Also gewaltfreie Kommunikation, das ist ein Kommunikationskonzept, das ist von Marshall Rosenberg entwickelt worden. Und da gibt es so, ich sag mal, verschiedene Gedanken, die sehr wichtig sind, beispielsweise, wie gehe ich mit Emotionen um? Und dazu gehört das Beobachten. Das heißt, ich beschreibe eine Situation objektiv, ohne dass ich sie bewerte. Es geht um das Fühlen, also die eigenen Gefühle zu benennen und das ohne die andere Person verantwortlich dafür zu machen. Also meine Gefühle sind meine Baustelle. Und darunter liegen ja Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse erkennen ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt der gewaltfreien Kommunikation. Dieses unerfüllte Bedürfnis unter dem Gefühl eigentlich zu identifizieren und dann im nächsten Schritt ja zu bitten, eine konkrete positive Bitte zu formulieren, ohne in eine Forderung zu gehen.
Wir wollen uns ja noch mal ein bisschen über das Thema Intimität und Sexualität unterhalten. Wer initiierte denn früher bei euch Intimität? Wie war das zu Beginn eurer Beziehung?
Unterschiedlich,
wechselseitig,
oder?
Ja.
Hat sich das später irgendwie in eine bestimmte Dynamik verändert?
Ja, eigentlich insofern, dass alle versuche meinerseits irgendwie mit irgendwelchen Dingen abgeblockt werden. Aus irgendwelchen Gründen, dass es dann halt gerade nicht passt, nicht funktioniert, nicht weiß ich nicht. Genau, und dann ist es eigentlich in deine Richtung gegangen, ne, dass du das dann initiiert hast, dass du dann irgendwie, aber auch dann immer nur spontan gesagt hast.
Darf ich kurz mal verlangsamen, bevor Katharina angefangen hat zu initiieren, muss ja was anderes bei dir passiert sein, nämlich du hast aufgehört zu initiieren. Mhm. Wichtiger Schritt dazwischen, glaube ich.
Hast du aufgehört? Eigentlich auch nicht.
Es ist wahrscheinlich einfach nur weniger geworden. Aufgehört, weiß ich jetzt nicht. Aber,
weniger geworden, ja.
Ja, und du hast mir den Druck genommen, indem du gesagt hast, wir kuscheln einfach nur. Wir liegen dann da, streichen uns den Rücken und das ist nicht zielführend. Vorher ist es dann, sobald wir uns berührt haben in kleidungsarmen Zustand, ist es dann zur Sexualität gekommen. Und das habe ich dann halt abgeblockt.
Genau, und dann ist bei dir direkt
genau, dann waren das irgendwie
die Blockade.
Das heißt, ich erlebe dich ja, Philipp, als jemand, der sehr viel Verantwortung auch übernimmt für seine Partnerin. Dass es ihr gut geht. Dass du dich in allen Lebenssituationen angemessen und für sie bedürfnisorientiert verhältst. Wie geht das zusammen mit deiner Libido und deinen Bedürfnissen? Du bekommst ja weder die Verbindung, noch bekommst du das Signal, du darfst um mich werben, du darfst mich verführen, geschweige denn, du darfst auch mal leidenschaftlicher sein. Was macht das mit dir?
Ja, es erzeugt halt irgendwie wieder so ein bisschen eine Distanz.
Diese Distanz, das haben wir vorhin ja gehabt, sorgt bei dir hier auch für starke Zweifel. Und da Sexualität für dich auch für Verbindung steht, fehlt da ein ganz wichtiges Bindemittel, damit du diese Sicherheit und Geborgenheit, die du dir wünschst in der Beziehung, auch spüren kannst. Mhm.
Ja, mit Sicherheit. Ja, man gewöhnt sich auch ein bisschen dran.
Das Schöne an der Libido ist, die passt sich dem auch an, dann so ein bisschen. Aber ich versuche gerade noch mal auf diese Dynamik zu schauen. Mhm. Dir ist der Anteil von Verbindung sehr, sehr wichtig. Den initiierst du jetzt weniger. Du hast auch viele Zurückweisungen erlebt, die du als Verletzungen erlebt hast von dieser Verbindung. Mhm. Hält sich zurück. Das Ganze habt ihr auch begründet, was sinnvoll ist, um Katharina mehr Raum zu geben, damit sie auf sich hören kann, wann ist sie bereit, wann wünscht sie sich das. Jetzt habe ich vorhin gehört, Katharina, von dir, Sexualität hat für dich auch was mit Anerkennung und mit Bestätigung zu tun. Wie ist es heute für dich, wenn du es initiierst? Würde dir Intimität leichter fallen? Würdest du verführt werden, indem du das Gefühl bekommst, ich bin begehrenswert, da ist viel Leidenschaft?
Ich glaube nicht, weil dass er mich begehrt, das zweifle ich nicht an. Also egal in welcher Situation. Von mir aus kommt es halt dann, wenn ich wirklich Lust habe. Wenn ich dann merke, oh, da kribbelt's oder ich merke meinen Körper dann in dem Moment.
Mhm. Was sind denn Auslöser dafür? Also was sorgt bei dir dafür, dass du in diese Erregungsphase
mein Eisprung.
Ja,
also sicher? Ganz banal der Eisprung. Also es passiert bei mir überwiegend um diesen Zeitpunkt herum. Ja, und
gibt es sonst noch Dinge, die du nutzt beispielsweise, um zu sagen, ich würde gerne in diese Erregungsphase kommen?
Aktiv nicht. Gestern hatten wir die Situation, dass wir darüber gesprochen haben und Philipp so ein paar Details sagte, was er gerne machen möchte. Und dann dachte ich, boah, mir tun die Füße weh, ich bin so müde. Nee. Und dann merkte ich so, umso länger ich das habe sacken lassen, dass es anfängt zu kribbeln. Also es war dann doch schön, weil das halt eine Art Werbung war. Aber ohne aufdringliche Annäherung. Er ist nicht aufdringlich, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ohne, dass ich mich verpflichtet gefühlt habe.
Ja.
Vielleicht auch, weil ich es direkt abgeblockt habe und damit quasi, wir sagen es bei den Kindern so schön, selbst entscheiden durfte.
Damit hattest du die Kontrolle und eine gewisse Sicherheit, weil du weißt, dass dein Partner auch nicht grenzüberschreitend ist an der Stelle. Das ist ja etwas, was Sicherheit gibt.
Ja.
Sein Angebot ist aber dennoch, ich wünsche mir Sexualität wegen der Verbindung. Mhm. Dein Bedürfnis ist, ich wünsche mir Sexualität wegen der Leidenschaft. Wie sexy ist das, dass dein Partner sagt, ich wünsche es mir wegen der Verbindung? Wäre es anders, würde er sagen, jede Faser in meinem Körper möchte unbedingt jetzt sofort mit dir und es geht mir nicht um die Verbindung, sondern es geht mir darum, jetzt auf dem Tisch.
Ich glaube, ich könnte es dann leichter haben, weil Verbindung für mich auch Gefühle bedeutet und auch, dass diese Gefühle enttäuscht werden. Und ich glaube, davor habe ich halt eine Heidenangst. Und wenn er das dann so plakativ sagen würde, ich brauche jetzt einfach nur eine Befriedigung, könnte ich vielleicht etwas besser damit umgehen. Die Verbindung zum Beispiel jetzt, wenn ich es ausspreche, merke ich, dass mir die auch immer wichtiger wird, weil ich ja die Gefühle auch zulassen möchte und lernen möchte, die zuzulassen.
Und außerdem die Kombination aus beidem, ja, dann auch wirklich das größte Feuerwerk darstellt.
Genau, das ist es ja. Und dass ich mich vielleicht einfach, dass ich ins warme Wasser springe, um nicht das kalte zu nennen, ins warme Wasser springe und es zulasse. Das, da habe ich noch so eine Hemmung vor. So eine,
ich bin so, nochmal bei dem, was muss ich leisten, um selber für mich A, in die Erregungsphase vielleicht zu kommen, proaktiv, zu sagen, okay, 14 Tage ist es jetzt her. Ich glaube, ich könnte mal versuchen zu gucken, was bringt mich in diese Erregungsphase.
Ja, ich glaube, wie die bewusste Entscheidung zu der Beziehung, auch die bewusste Entscheidung, dass es heute soweit ist. Also habe ich jetzt gerade die Idee.
Heute Nachmittag könnte ich mir das vorstellen und bis dahin blätter ich durch, ich sag mal, die Bücher, die ich
das
bei denen
ich
weiß
nicht.
Oder was auch immer es ist.
Ich glaube, es ist einfach die aktive, bewusste Entscheidung, das Pro dazu und dann ist es so. Und dann kann ich mich selber so eine Vorfreude, heute Abend darf ich ein Stück Schokolade. Heute Abend darf ich mit meinem Mann kuscheln. So.
Ja.
Das, zumindest resoniert das gerade positiv in mir. Mhm. Nach gestern scheint das gerade richtig. Nachdem du es gestern gesagt hast. Und ich das selber entscheiden durfte.
Was macht es mit dir, Philipp, wenn du das hörst? Wie viel Sicherheit gibt dir das oder wie viel Unsicherheit ist da noch? Mein Eindruck ist, bei dir ist ganz viel Unsicherheit. Wie weit darf ich gehen? Ist das jetzt zu viel? Dann ist auch natürlich nicht der Wunsch, sich eine Rückweisung zu holen. Das wird aber eher, so erlebe ich dich gerade, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, eigentlich überschattet von dem, geht's ihr gut dabei.
Ja.
Du hast weniger Angst vor der Zurückweisung als eher Furcht davor, grenzüberschreitend zu sein.
Ja.
Ich weiß nicht, wie sexy diese Vorsicht ist.
Das weiß ich auch nicht. Also ich wünsche mir manchmal, dass er dominanter ist und einfach sich nimmt, was er braucht. Es muss ja nicht in einer unangenehmen Weise stattfinden.
So wie ich euch erlebe, ist das etwas, was ihr regeln könnt.
Ja.
Aber ich hatte vorhin diese Idee, wenn für dich, Philipp, die Verbindung im Vordergrund steht, ist dein Angebot ja vor allem eine Verschmelzung, etwas, was unserer Beziehung gut tut, womit wir uns fallen lassen können, wo wir uns wohlfühlen.
Ja.
Dein Angebot ist aber ein anderes. Mit mir kannst du Leidenschaft erleben. Mit mir brennt das Feuer. Und das ist schwierig anzunehmen, wenn ich gleichzeitig mir Sorgen mache, geht es dir gut?
Bei den beiden ging es unter anderem auch um das Thema Sexualität. Katharina vor allem wünscht sich da selber auch für sich wieder eine stärkere Libido. Wie kann ich das selber beeinflussen, wenn es jetzt nicht durch Medikamente oder andere Krankheitsgeschichten zu dieser Minderung gekommen ist?
Ein wichtiger Aspekt könnte sein, herauszufinden, und das habe ich versucht, mit den beiden ein bisschen zu besprechen, was ist das eigentlich, weswegen ich Sexualität haben möchte? Was wünsche ich mir davon? Und da sind deren Bedürfnisse ein bisschen unterschiedlich. Er, Philipp, wünscht sich vor allem Sexualität als Erleben von Verbindung, von Verschmelzung, von hier sind wir sicher in unserer Beziehung, was klar ist, weil sie ja häufiger anzweifelt, ist das, was wir tun, eigentlich wirklich gut für uns.
Mhm.
Und dann gibt Sexualität ihm den Eindruck, ja, es stimmt alles mit uns. Und für sie hat Sexualität einen großen Anteil in dem Bereich Leidenschaft. Ich spüre meinen Körper, ich spüre mein Genital und ich merke, wie mir das wirklich gut tut. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze und aus denen entsteht möglicherweise auch eine bestimmte Dynamik, die es wert ist, einmal zu überprüfen.
Weil sie ja auch so ein bisschen meinte, dass das bei ihr sogar ein bisschen Druck aufbaut. Also wenn es halt nicht der rein körperliche Akt Lust ist, sondern bei ihm halt da noch viel, viel mehr dahinter steckt, das setzt die auch so ein bisschen unter Druck, oder?
Ganz bestimmt. Und hinzu kommt, ja, bei einer depressiven Episode leidet die Libido nahezu immer. Das ist nichts Schönes, aber das ist etwas, was mit der Depression im Huckepack kommt. Daran arbeitet sie und ich denke mal, da wird sich auch eine bestimmte Entwicklung zeigen. Hinzu kommt, die beiden haben zwei Kinder und ein sehr junges Kind. Da ist nach der Schwangerschaft auch ja bei vielen Frauen es häufig so, dass die Libido erstmal ein bisschen nachgelassen hat. Da muss man herausfinden, spielerisch nach Möglichkeit und ohne Druck, wie lässt sich da wieder ein lustvolles Erleben eigentlich ja wieder integrieren, auch in meinen Alltag.
Wenn du jetzt mit den beiden weiterarbeiten würdest, was wären so die nächsten Schritte? Was würdest du mit den beiden machen? Was würdest du empfehlen?
Ich würde den beiden empfehlen, erstmal fortzusetzen, was sie schon so gut begonnen haben. Vielleicht auch mal schauen, ob die Ziele, die sie sich setzen, möglicherweise besser in kleineren Schritten formuliert werden würden, um mehr Erfolgserlebnisse feiern zu können, gemeinsam als Paar. Ich würde dann parallel wahrscheinlich auch mal sehen wollen, ob im Bereich der Sexualtherapie ein paar weitere Werkzeuge hilfreich sein könnten. Wie erlebe ich beispielsweise ja noch konkreter die Phase der Erregung? Was benötige ich dafür? Wo könntest du mir helfen, mich dabei unterstützen, damit ich überhaupt in diese Phase komme? Denn wir sind auch da ja an diesem Punkt mit der Gleichung. Ich brauche am Ende ein tolles Ergebnis, damit ich bereit bin zu investieren. Also die berühmte Frage, was könnte der Sex sein, den es sich lohnen würde, haben zu wollen?
Ich habe dich am Anfang dieser Folge gefragt, was dein Eindruck von den beiden waren, als die zu dir in die Therapie gekommen sind. Ich frage dich jetzt nochmal am Ende, was war dein Eindruck, als die beiden hier die Therapiesitzung verlassen haben?
Die beiden waren sehr stolz darauf, dass sie das gemacht haben. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank auch dafür. Ich glaube, ihr habt viele andere Paare inspiriert mit dem, was ihr gesagt habt und mit dem auch, was ihr schon geleistet und versucht habt. Ich spürte diesen Stolz, was sie da getan haben, spürte aber auch ein bisschen diesen Druck, wir müssen da dranbleiben und wir müssen daran weiterarbeiten. Ich glaube, dieser Druck ist etwas, da würde ich beiden wünschen, ein bisschen weniger davon verspüren zu müssen, ein bisschen Druck rauszunehmen, um tatsächlich diese Leichtigkeit, die sie beide so sehr vermissen, auch wieder häufiger erleben zu können.
Was sind die drei Learnings, die wir von Katharina und Philipp mitnehmen können?
Also drei Learnings, da würde ich sicherlich als erstes Learning sagen, zugewandte Kommunikation verbessert die Paardynamik. Und das kann beispielsweise sein, dass beide Partner sich darauf einigen, gewaltfreie Kommunikation mal zu lernen und zu trainieren und zu üben. Das zweite, Ziele für sich selbst setzen ist immer besser als Ziele für den anderen setzen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, immer in der Paartherapie, nicht für den anderen zu wünschen, was der verändern soll, das tun wir sowieso, sondern herausfinden, was könnte mich motivieren, selbst die bessere Partnerin, der bessere Partner zu werden. Und als drittes, Lob stärkt die Motivation. Ich kann es nicht oft genug betonen, ich bekomme das, wofür ich lobe. Und das bezieht sich nicht nur auf den Partner, die Partnerin, sondern auch auf mich selber. Ich darf mich auch selber mal loben und ich darf wahrnehmen, was habe ich eigentlich gut gemacht.
Bei den Paaren, die zu uns in die Paartherapie kommen, spielt häufig das Sexleben eine Rolle. Vor allem, wenn das nicht mehr läuft. Genau so ist es bei Martin und Yvonne, die in der nächsten Folge bei uns sind. Da wurde allerdings schnell klar, dass hinter der fehlenden Intimität noch viel, viel größere Probleme stecken.
Also ich bin momentan eigentlich, das klingt sehr, sehr hart, aber ich fühle mich in einer Situation, wo ich im Prinzip keinen sinnvollen Ausweg für mich selbst finde. Das Resultat sitzt jetzt heulend vor Ihnen.
Obwohl Martin kaum noch Kraft hat zu kämpfen, versucht Erik den beiden eine neue Motivation für ihre Beziehung zu geben. So, genug Emotionen, wobei über Geschmack lässt sich nicht nur streiten, vor allem aber auch ordentlich diskutieren. Der Podcast Alles in Butter ist der beste Beweis dafür. Es geht um Genuss, um Freude am Essen und Trinken und Spaß am Kochen und Backen. Experte Helmut Gothe und die beiden Hosts Caroline Kurz und Uwe Schulz sprechen jede Woche über gute Küche. Die kulinarische Bandbreite reicht vom einfachen Marmeladentoast bis zur Haute Cuisine. Ein Muss also für alle von euch, die gutes Essen lieben. Hört rein. Alles in Butter gibt's in der ARD Audiothek. Das war die Paartherapie, ein NDR 2 Podcast. Host und Autorin bin ich, Maria Richter. Formatentwicklung Kira Drössler. Sound und Musik Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produziert von Olli Kleist. Distribution Nina Wietholz und Julia Herzger. Redaktion Sascha Sommer. Die Paartherapie hört ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, lasst uns eine gute Bewertung da und gerne auch einen Kommentar und empfehlt ihn weiter. Und wenn ihr selbst Unterstützung in eurer Beziehung gebrauchen könnt, dann meldet euch gerne mit eurem Thema bei uns, paartherapie@ndr.de, und vielleicht seid ihr dann schon in der nächsten Staffel mit dabei.